Kriegen wir es hin, oder? Ach, das ist ja großartig hier. Ja, wunderbar. Ist ja fast wie geplant. Ach, das ist ja vom BTI alles. Na gut, machen wir mal so. Ach, noch was Schönes. Klasse. Na. Wenn jetzt jemand fragt, ob das spontan ist, das war nicht so geplant hier. Von einigen ist das ja die Lieblingsfrage. Wenn das Leben nicht rund läuft, wir haben tatsächlich eingeladen mit diesem komischen Rad, das ja ein Viereck ist und das eigentlich auf den Punkt bringt, dass es Situationen gibt, in denen es tatsächlich nicht rund läuft. Ich weiß nicht, wer mal ein Fahrrad mit eckigen Rädern hatte, wahrscheinlich niemand. Aber es gibt Situationen, in denen läuft es einfach nicht rund. Nicht rund mit den Kollegen, mit dem Partner oder auf der Suche nach einem Partner. Es läuft nicht rund mit Kindern oder den eigenen Eltern. Es läuft nicht rund mit der eigenen Gesundheit. Nicht rund in einem vielleicht. Und mit wem redest du, wenn es bei dir nicht rund läuft? Meine Erfahrung ist, es gibt viele Menschen, die reden mit niemanden. Und das ist nicht nur ein Problem von Männern, das Schweigen der Männer. Wenn es nicht rund läuft, mit wem rede ich? Mit niemandem. Was soll das bringen? Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich an jemanden wendet. Viele bleiben für sich, vielleicht aus Scham, weil es einem peinlich ist. Vielleicht aus Unsicherheit, wie ein anderer reagieren würde, wenn er davon erfährt. Vielleicht auch, weil man die Schuld spürt, den eigenen Anteil an der Schwierigkeit, die man gerade hat. Vielleicht auch, weil du es nicht gewohnt bist, weil du es nicht gelernt hast. Ich habe gerade von jemandem gehört, der die Erfahrung in seinem Elternhaus gemacht hat, dass bei Tisch nie geredet wurde. Über gar nichts. Man hatte zu schweigen. Wie soll man da lernen, mit anderen zu reden, wenn es nicht rund läuft, erst recht nicht. Und so gibt es viele Menschen, die schlucken einfach das, was sie empfinden, was sie fühlen und was sie wirklich belastet. Sie schlucken es einfach nach unten und das Leben wird immer tiefer. Es wird manchmal auch richtig dunkel und einsam. Mit wem rede ich, wenn es nicht rund läuft? Bei unserer Erlebnisausstellung führen wir an der dritten Station in einen Garten. Und ich habe euch den Baum mitgebracht, den man in diesem Garten sieht. Er war auch auf der Gemeindezeitschrift Wald zu sehen, ein Olivenbaum. Der Garten Gethsemane, in dem stehen bis heute Olivenbäume, sogar Bäume, die 2000 Jahre alt sind. Olivenbäume sind was Wunderschönes. Man kann mit den Oliven tolle Dinge machen, Körperpflegemittel, sogar Gesundheitsmittel. Man kann Oliven essen und man hat sie zum Backen verwendet. Oliven waren unglaublich wichtig. Und Jesus ist häufig in den Garten Gethsemane gegangen. In dem Text, der auf unserer Karte zu diesem Thema heute steht, der fängt so an, dass da steht, Jesus ging wie gewohnt zum Ölberg. Und Gethsemane heißt der Garten, weil das Ölpresse heißt. Um nämlich aus so einer Olive etwas rauszukriegen, muss man sie wirklich unter Druck setzen. Man muss sie pressen. Ich habe euch mal ein antikes Bild einer solchen Ölpresse mitgebracht. Und da seht ihr diesen Stein, der von einem Esel gezogen wird und der so richtig darüber rollen muss, damit aus den Oliven Öl wird. Und mancher fühlt sich genau so, wenn es im Leben nicht rund läuft. Man ist unter Druck, bedrängt. Da wird alles aus dir rausgepresst, vielleicht auch bei der Arbeit. Vielleicht bist du auch erfolgreich darin, aber wenn du nach Hause kommst, dann bist du mit dir selbst allein und Telekom Entertain und das war's. Wenn das Leben nicht rund läuft. Und Jesus ist in diesem Garten Und er stellt sich diese Frage, mit wem rede ich, wenn das Leben nicht rund läuft? In diesem Garten erlebt man eine ganz andere Stimmung als in den beiden Stationen vorher, weil es dort kalt ist und dunkel. Beim Einzug in Jerusalem, da ist großes Hallo, da ist Musik. Und ich habe schon jeden dazu gebracht, auf dem Esel zu reiten. Ob das nun der 65-jährige Mann aus Bremen war gestern oder den ganz harten Junge vom neuen Land. Ihr wart auch dabei, ihr seid auch auf dem Esel gewesen. Das macht Spaß, da ist das Leben, wo das Leben spielt, im Markt, im Tor. Da werden Geschäfte gemacht, da wird Recht gesprochen. Was für ein Toll, wenn man so lebt. Und dann tut Jesus etwas. Mitten aus dem Leben, er geht in ein Obergemach und sammelt seine Freunde um sich. Und er beantwortet diese Frage, mit wem rede ich, wenn es nicht rund läuft, indem er tatsächlich andere Leute einbezieht. Er bittet sie, mit ihm zu essen, mit ihm zu feiern, mit ihm zu Tisch zu sitzen. Und er gibt seinem Leben eine zweite Dimension. Er ist eben nicht nur allein, nein, er ist mit seinen Jüngern zusammen. Er setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Und er sagt das auch. Ich habe mich so gesehnt, mit euch das Passamahl zu feiern, bevor ich leide. Weil er weiß, er steht vor einer schwierigen Strecke. Wenn mein Auto nicht rund läuft und der Motor stockert, ich bin nicht der Meinung, dass ich mein Auto reparieren kann. Die Zeiten sind vorbei. Ich gehe zu einem Kfz-Meister. Und wenn es in meinem Haus kalt wird und die Heizung nicht mehr richtig funktioniert, fange ich nicht an der Heizung rumzuschrauben. Ich rufe den Installateur an. Und wenn ich merke, dass ich körperlich für Symptome habe, die ich nicht mit einer einfachen Kopfschmerztablette kurieren kann, dann gehe ich zu einem Arzt oder einer Ärztin. Und wenn es in deiner Seele nicht rund läuft, was hindert dich, dich an einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin zu wenden? An jemanden, der gelernt hat, zuzuhören. Wir haben in dieser Gemeinde ein Angebot, und das gibt es eigentlich in jeder Kirche. Es gibt Menschen, die Zeit für Seelsorge und Spiritualität verschenken. Die sagen, ich gebe dir Zeit, hier ist meine Nummer. Und auf diesem Flyer drauf steht tatsächlich eine Nummer, wo man per WhatsApp oder Telefon einfach anrufen kann, sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, der mir zuhört, der mein Problem mal anguckt, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, als ich das Problem sehen kann, bei dem ich mich öffnen kann. Öffnen kann erstmal für einen anderen Menschen und der mit mir drauf guckt. Ein ganz tolles Angebot. Zeit für Seelsorge und Spiritualität. Nun denken viele, naja, also wenn es ganz schlimm kommt, dann würde ich das auch mal machen. Und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, wenn wir uns als Ehepartner gar nichts mehr zu sagen haben, na dann würde ich auch mal anrufen. Dann ist es aber meistens zu spät. Ich war letzte Woche von Montag bis Donnerstag zusammen mit den Pastorenkollegen und mit Michael Job, unserem ordinierten Diakon, beim Konvent der Pastorenschaft in der Diakonschaft in Willingen. Und da gab es einen Seelsorgeraum. Es war ein Kongress mit Vorträgen und Gesang und allem Möglichen. Aber es gab einen Raum, stand Seelsorge dran und Uhrzeiten, immer eine Stunde, ein Name. Und man konnte sich dann so einen kleinen Zettel abreißen. Es war so auf dem Weg zum Buffet. Es war übrigens 4-Sterne-Hotel und es war himmlisch, ja, aber auch nicht gesund. Na gut. Und dann habe ich mich entschieden, so eine Zeit abzureißen. In diesem Fall wusste ich, wer der Name ist, jemand, den ich gut kenne. Und dann habe ich Seelsorge in Anspruch genommen. Und es hat mir gut getan. Und konnte mit ihm über etwas Privates sprechen. Und er hat aus seiner Sicht dazu beigetragen. Etwas, was auch unglaublich stärkt, wenn es nicht rund läuft, vorbeugend, ist die Gemeinschaft mit anderen. So wie Jesus mit Jüngern sich versammelt, und das hat er ja nicht nur einmal getan in der Krise, gibt es viele, die einen Hauskreis besuchen, eine Kleingruppe. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht, das ist ganz frisch, das ist nämlich vom letzten Wochenende, als dieser Hauskreis eine Freizeit gemacht hat und mit einer Drohne von oben diese Aufnahme gemacht wurde. Ich finde, dieses Bild ist schon der Gottesdienst wert, aber Ist das nicht schön? Menschen, die eine Gemeinschaft bilden. Ich habe diesen Hauskreis vor 2-3 Wochen besucht. Und das war mein zweiter Besuch dort in den letzten 3 Jahren, weil ich jetzt nicht jeden Hauskreis besuchen kann. Aber habe wieder gespürt, wie schön das ist, wenn Menschen vertraut miteinander sind und das Leben teilen. In die Bibel schauen und ins Leben. Und dann füreinander beten. Und das regelmäßig. Wenn es rund läuft und auch wenn es nicht rund läuft. Und das ist so wichtig für Christen und Christinnen und auch für Menschen, die noch nicht Christen sind, zu sagen, Mensch, gibt es einen Kreis, wo ich dazugehöre? Und wo ich wirklich echt und ehrlich sein kann mit dem, was auch schief geht. So eine Visitenkarte zu bekommen von Zeit für Seelsorge oder eine Einladung zum Hauskreis, das ist etwas Besonderes. Mit wem redest du, wenn das Leben nicht rund läuft? So spielt sich das Leben eigentlich in 2 Dimensionen ab. Du mit dir alleine, das kann auch sehr in die Tiefe gehen. Und du mit anderen Menschen. Viele kreisen nur um sich selbst. Und da ist dieser Kreis außerhalb von dir nicht sehr groß. Es ist schon ein bisschen Mut erforderlich zu sagen, ja, ich will auch mit anderen Leben teilen. Ja, ich vertraue mich auch anderen Menschen an. Ja, ich gebe vielleicht sogar anderen Menschen Zeit und Aufmerksamkeit. Vorhin hat Detlef Schmidt in der Moderation gesagt, und an wen sich der Mächtigste der Welt, der mächtigste Mann der Welt wendet, darüber wird Michael Rode nachher predigen. Ich dachte, hä? Ich wollte heute mal über den gar nichts sagen. Und dann habe ich gemerkt, Moment, der meint ja jemand anderen. Weil von dem, dann, den ich dachte, wissen wir mittlerweile, dass er sich ungefähr von niemandem was sagen lässt. Aber was nützt uns das, mit dem Finger auf andere zu zeigen? Weil wenn es nicht rund läuft, ist ja die Frage, sind wir da anders? Sind wir manchmal nicht auch beratungsresistent? Obwohl wir viel weniger Macht haben? Was tut der mächtigste Mann der Welt? Ich lese es euch mal vor aus der Bibel. Wir haben einen Bibeltext auf diese Karte gedruckt von der Station Gethsemane aus Lukas 22 ab Vers 39. Jesus ging wie gewohnt zum Ölberg und seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Dann ging er allein weiter. Ein Steinwurf von ihnen entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann erspare mir diesen Kelch trinken zu müssen. Aber dein Wille soll geschehen, nicht der meine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiß tropfte wie Blut auf den Boden. Als er sich vom Gebet erhob und wieder zu den Jüngern kam, schliefen sie. So erschöpft waren sie vor Kummer. Wie könnt ihr schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Gott hat auch so eine Visitenkarte. Gott selbst. Denn es heißt im Psalm 50, Vers 15, ruf mich an in der Not oder bist du in Not, so rufe mich um Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. So muss man sich mal vorstellen, Gott, der Gott der Bibel, sagt zu allen Menschen, zu jedem, auch heute, hier ist meine Visitenkarte, hier ist meine Telefonnummer und du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Und aus persönlicher Erfahrung weiß ich, man gibt seine Visitenkarte einem Menschen und sagt ihm, du kannst mich anrufen und dann kommt oft der Anruf nicht. Weil eben man bei sich bleibt und denkt, nee, warum auch immer. Jetzt ist es Gott selber, der sagt, ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst. Und Jesus im Garten Gethsemane tut genau das. Und er gibt damit seinem Leben eine dritte Dimension. Er bleibt nicht nur in der Erde für sich, obwohl er ganz allein ist im Garten Gethsemane. Und er bleibt auch nicht nur mit den Jüngern, die übrigens in dem Moment schlafen, wo sie ihm helfen sollen und versagen, weil Menschen nicht so gut sind wie Gott, auch wenn sie uns gut tun können. Und auf einmal gibt Jesus seinem Leben eine dritte Dimension, indem er sich nach oben wendet. Indem er sich an Gott wendet, indem er betet. Und das tut er, weil er diese Telefonnummer Gottes kennt. Und ich möchte von Jesus lernen, wie der betet. Und er fängt an und sagt, ja, vielleicht hat einer hier noch nie gebetet. Und fragt sich wirklich, ja, wie soll ich denn beten? Wie geht denn das? Und normalerweise zu einem Gebet gehört eine Anrede. Heute Morgen wieder beim Tisch, kannst du mir mal die Butter reichen, kannst du mir mal das reichen. Wenn du nicht sagst, wen du meinst, passiert nichts. Das ist leider so, obwohl wir nur zu fünft saßen. Deshalb, es ist gut, wenn du sagst, wen du meinst. Und Jesus, der sagt jetzt zu Gott, Vater. So fängt er sein Gebet an. Und wer das sagt, der sagt, du bist der Schöpfer und hast mich gemacht. Ich verdanke mein Leben dir. Wer Vater sagt, der sagt, du hast Autorität und Macht, du kannst in mein Leben eingreifen. Vater, du willst eine Beziehung zu mir, das heißt dieses Wort auch. Du stehst in Verbindung zu mir. Wer Vater sagt, der sagt, ich bin dein Kind, ob es mir gut geht oder schlecht, ob ich Gutes gerade getan habe oder ganz Schlechtes. Vater, das heißt, Gott, du bist für mich da. Nun kann es Menschen geben, die hatten schlechte Väter. Ich nehme an, dass sogar die meisten Menschen schlechte Väter hatten. Ich würde sogar sagen, alle. Weil jeder Mensch ist nur ein Mensch, auch als Vater. Wir mühen uns um unsere Kinder, ihnen Liebe zu geben, Aufmerksamkeit, ihnen zuzuhören, aber manchmal versagen wir an den eigenen Regeln, die wir uns geben. Wir hören nicht zu, wir sind störrisch. Manchmal ist das so krass. Es gibt ein Buch, das ist 2011 erschienen von Andreas Altmann, der schreibt fantastische China-Reportagen, aber dieses Buch ist seine Biografie und ich muss euch mal den Titel zitieren. Es ist ein Zitat, sonst würde ich das nicht sagen. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. So heißt das Buch. Und er beschreibt darin, dass sein Vater gewalttätig war und autoritär und dass er ihm im Grunde genommen fast das Leben versaut und zur Hölle gemacht hat. Und es ist ein Wunder, dass er heute ein Star ist in einem Reportagewesen. Und ich weiß nicht, ob er lernen kann, zu Gott Vater zu sagen. Ich weiß aber, dass Gott besser ist, als jeder Vater es jemals sein kann, weil Gott liebevoller ist und mehr zuhört und mehr Großzügigkeit hat und mehr Autorität und mehr Durchblick, als jeder Mensch jemals haben kann. Deshalb hat Jesus auch noch eine Alternative, wie man beten kann. Er betet nämlich selber später am Kreuz, als er stirbt, mein Gott, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Da steht im Psalm 22, Vers 2 und das betet er, weil es so dunkel wird. Er sagt aber nicht, mein Gott, so wie gestern Jupp Heynckes mein Gott gesagt hat. Der hat im Interview gesagt zu den Journalisten, ihr fragt immer nur, wer der nächste Trainer vom FC Bayern in der nächsten Saison ist. Mein Gott! Ja, so meint Jesus das nicht. Wenn du mein Gott sagst, dann mein das auch. Wenn du nämlich so betest, dann heißt das, Gott und du, ihr habt eine persönliche Beziehung und du wendest dich an ihn. Mein Gott, du kannst mir helfen. Wie betet Jesus? Das Wichtigste im Leben ist tatsächlich, dass du deinem Leben diese Dimension schenkst. Das Leben geht oft in die Tiefe. Es geht nach unten, ja? Und die Frage ist, wenn es nach unten geht, ob du auch dich an andere wendest. Aber damit es ein Kreislauf wird, ist tatsächlich ganz wichtig, dass du dich an Gott wendest. Dass deinem Leben eine dritte Dimension gibst. Und das tut Jesus selber. Und dann sagt er etwas ganz Normales. Er sagt, nee, nur so normal ist es nicht. Doch, es ist sehr menschlich. Was sagt er als allererstes in der Dunkelheit? Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Erspare mir diesen Kelch. Erspare mir dieses Leid. Erspare mir diesen Konflikt. Erspare mir diesen Schmerz. Erspare mir diesen Verlust. Erspare mir das Dunkle im Leben. Nimm es weg. Mach es ungeschehen. Das betet Jesus. Das ist Klage. Das ist Seufzen vor Gott. Alles hinblättern und sagen, ich habe keine Lust auf dieses scheiß Leben, wie Andreas Altmann es nennen würde. Aber nicht nur Andreas Altmann weiß, das gehört zum Leben. Und es gehört auch zum Leben eines Christen. Wir verkündigen hier in dieser Kirche kein Erfolgschristentum, dass du irgendeinen Dreh findest und in deinem Leben läuft es immer rund. Das gibt es nicht. Und das gibt es auch noch nicht mal im Leben von Jesus, weil er ganz Mensch wird. Und deshalb wendet er sich klagend an Gott. Wir haben als letzte Station in der Erlebnisausstellung den Mutter-Kind-Raum oder Eltern-Kind-Raum umfunktioniert in einen Raum der Stille. Und dort steht eine Klagemauer. Und wir laden dazu ein, an dieser Klagemauer Gott ein Gebet aufzuschreiben, einen Gedanken, ein Wort, einen Menschen zu nennen, eine Schuld, die dich belastet, eine Sorge, die du loswerden möchtest. Ich habe eine 11. Klasse hier durchgeführt und habe hier im Auferstehungsraum, der dann ja anders gestaltet ist, das gesagt, dass man dort eine Sorge loswerden kann. Und im Foyer sagt eine junge Frau zu mir, wo ist der Ort, wo ich meine Sorge loswerden kann? Und gestern sagte mir unser Kastellan Ralf Kitzinger, dass er Zettel abnehmen musste von dieser Klagemauer, weil sie nach 2 Wochen so voll ist, dass man kaum noch einen Platz findet. Wir brauchen einen Ort, wo wir unsere Sorge loswerden können, unsere Klage. Natürlich ist das ein symbolischer Ort, denn es geht nicht um diesen Raum oder die Klagemauer in Jerusalem. Es geht darum, dass wir bei Gott in dieser dritten Dimension des Lebens etwas von uns lassen und in Kontakt kommen mit Gott. Mein Gott, nimm diese Sorge, wenn es dir möglich ist. In dieser Mauer stecken auch Bibelworte, die da eingraviert wurden. Die kann man gar nicht richtig lesen. Wenn man so vom Nebel umhüllt ist, wenn man voller Tränen ist oder Sorgen, dann kann man oft das Wort von außen gar nicht richtig lesen. Ein Bibelwort, das wir auf die Karte geschrieben haben zur Klagemauer, das lautet so, Psalm 116, Vers 1 und 2. Ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm um Hilfe schreie. Er hat ein offenes Ohr für mich, darum bete ich zu ihm, solange ich lebe. Psalm 116. Das ist quasi die Antwort auf Psalm 50. Ein Leben lang werde ich beten, weil ich weiß, Gott hört mir zu. Gott hat ein offenes Ohr und ich möchte dich heute herzlich einladen, wenn der Gospelkontaktchor gleich Lieder singt mit uns und zu uns, dass du dich in diese dritte Dimension begibst. Du hast die Möglichkeit, in der Zeit, auch in diesem Gottesdienst noch, während der Liederzeit in diesen Raum zu gehen, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Dort liegen Zettel, es gibt Gebetsbänke. Und auch im Foyer werden Menschen sein, die sich darauf vorbereitet haben, jetzt, heute, dir zuzuhören, mit dir zu beten für etwas. Für einen Moment deine Aufmerksamkeit, ihre Aufmerksamkeit dir ganz zu schenken und dann zu sagen, jetzt gehen wir damit zu Gott. Es passiert dann nichts, was du nicht möchtest. Aber es kann etwas Wunderbares passieren. Du kannst zu Gott in Kontakt kommen. Mein Wille. Ich habe noch eine echte Herausforderung für euch. Auch für die, die schon länger mit Gott leben. Denn als Jesus in der Ölpresse ist, da sagt er eben nicht nur, mein Wille geschehe. Denn das ist das, was wir normalerweise sagen, wenn wir belastet sind. Sondern er sagt, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch, erspare mir diesen Kelch, aber dein Wille soll geschehen, nicht der meine. Bei diesem Stichwort mein Wille, da dachte ich an kleine Kinder an der Supermarktkasse. Du bist da als Vater oder Mutter, und dann sind da diese tollen Ü-Eier, übrigens, ich liebe Ü-Eier, ich liebe auch Mozartkugeln, aber kein Wein. Nur damit ihr es mal wisst, mit einem Ü-Ei könnt ihr mich glücklicher machen als mit einer 10-Euro-Flasche Wein. Jetzt stehst du da an der Kasse und du wählst dieses Ü-Ei. Und es ist ja klar, was du sagst. Mama, Mama, gib mir dieses Ü-Ei. Und ich weiß nicht, was dein Ü-Ei ist, was du von Gott willst. Und wisst ihr, was Kinder machen, wenn die dann nicht ihren Willen kriegen? Das wisst ihr. Und ich habe echt gesucht. Ich habe echt gesucht nach einem Video, das euch hilft, zu verstehen, wie man vielleicht wegkommt von diesem Mein Wille geschehe zu einer anderen Perspektive. Und Holger Bach ist jetzt echt herausgefordert, dieses Video einzuspielen. Es dauert nur 45 Sekunden. Es ist ein englisches Video, es ist eine englische Werbung. Du kannst schon mal anfangen. Und es dauert nur 45 Sekunden, also alle Aufmerksamkeit. Geht eigentlich um ein Nasenspray, aber das könnt ihr gleich vergessen. Ihr versteht das auch ohne Sprache, was dort passiert. Mats ab.
When you feel the first symptoms of a cold, use Vicks First Defense. It's a new microgel that attacks the cold virus where it starts at the back of the nose, before it has a chance to spread and develop. New Vicks First Defense. Attack is the best form of defense.
Es ist jetzt ziemlich anspruchsvoll, die Kurve zu kriegen. Denn es wundert mich ein bisschen, dass ihr so eine Freude habt an diesem Wort, dein Wille. Weil das ist auch ein Herrschaftswechsel im Leben. Wenn man nicht nur bleibt beim Mein Wille geschehe, und diesen tiefen Sehnsüchten, was man sich wünscht, und sei das die Chipstüte im Regal, und es kann ja auch viel Tieferes sein. Und das meine ich ohne zu lachen. Denn natürlich hätte ich Andreas Altmann gerne eine andere Kindheit gewünscht. Selbstverständlich. Und ich glaube, dass der liebende Vater im Himmel mitgeweint hat in seiner Kindheit. Aber ich weiß auch, dass Jesus, obwohl er weiß, dass er leiden wird, fähig ist, durch Gottes Kraft auf einmal zu beten, es geht nicht nur um mich und was ich bekomme, es geht auf einmal um deinen Willen. Und sogar in der Dunkelheit kann dein Wille geschehen, weil du mich begleitest durch den Tod zu einem neuen Leben. Und wenn das sogar Spaß machen kann, das wäre genial. Das wäre genial. Jesus ist auf ganz besondere Weise herausgefordert. Er ist nicht einfach nur einen Leidensweg gegangen. Er ist diesen Weg in die Tiefe des Todes gegangen, um stellvertretend für alle Menschen, für jeden, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Alle Sorgen, alle Krankheit, alles, was uns trennen kann von Gott. Und um es auf sich zu nehmen, und zu verwandeln zu einem neuen Leben und aufzustehen nach 3 Tagen und zu leben und dann sagen zu können, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn ich als Christ lebe, dann darf ich in die Tiefe gehen, ich darf klagen, ich darf auch sagen, mein Gott, warum mutest du mir das zu? Ich darf mich an andere wenden, Seelsorge in Anspruch nehmen, mich einer Kleingruppe anschließen. Ich darf sogar lernen, weil ich mich an Gott wende, dass er mich erhört, dass er mich begleitet, dass ich ihn jederzeit anrufen kann. Und dann darf ich lernen, für andere da zu sein. Und auf einmal nicht nur für mich zu leben und auch nicht nur für Gott, sondern im Namen Gottes für andere Menschen. Und dann bist du der Nächste, der Seelsorge anbietet, der eine Visitenkarte hat und sagt, ich weiß was vom Leben. Und ich weiß auch, dass es Situationen gibt, wo man menschlich nicht weiterkommt. Aber ich kann mit dir reden und wir können miteinander zu Gott kommen. Ich habe jetzt eine Warnung und 3 Ermutigungen, die jetzt in dieser Predigt schon drin steckten. Die Warnung ist, überschätze dich nicht. Denke nicht, dass du zu den Menschen gehörst, die alles allein geregelt bekommen, ohne andere und ohne Gott. Denke nicht, dass du Gott nicht brauchst. Ich möchte dich davor warnen. Oder noch nicht. Du wartest bis zum Sterbebett. Aber die Einladung, die ich aussprechen möchte, das sind diese drei, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Entscheide dich doch, wenn es nicht rund läuft, entscheide dich, nicht davon zu laufen, sondern dich zu öffnen für Jesus. Zu öffnen für Gott. Deinem Leben eine dritte Dimension zu geben. Zu beten, anzufangen zu beten oder es neu wieder zu lernen. Und zwar über das, was dich echt runterziehen will. Und dann lerne, dass Gott es gut meint, dass sein Wille gut ist. Lerne, dass er dich wirklich begleiten kann. Auch lange Strecken und lange Wege und auch bei Dingen, die nicht ungeschehen gemacht werden können. Gerade da ist auch Gott an der Seite. Und dann kannst du auch lernen, Lieder zu singen, zu seiner Ehre und sogar anderen zu helfen. Und vielleicht ist das deine Herausforderung. Ich höre wirklich manchmal von Christen, ich bin ja ein reifer Christ, ich muss doch nicht mehr in Gottesdienst gehen. Das habe ich doch alles schon mal gehört. Das ist doch nichts Neues. Ich möchte dich auch herausfordern. Vielleicht sollst du nicht in den Gottesdienst gehen, weil du etwas brauchst, sondern weil andere etwas brauchen. Und weil du hier eine Aufgabe hast. Sonst gäbe es keinen Gebetsdienst. Sonst gäbe es kein Café. Sonst gäbe es keine Seelsorge. Wenn nicht Menschen da wären, die sagen würden, nicht nur mein Wille, sein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Amen. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Chor in diese Haltung hineinkommen, dass wir beten. Der will uns dabei helfen. Und die Einladung, in diesen Klageraum zu gehen, ja, nutzt die doch ruhig. Ich werde jetzt noch beten kurz. Der Chor kann ruhig währenddessen nach vorne kommen. Wir versuchen, das hier unfallfrei wieder runterzufahren. Herr Jesus Christus, unser Leben ist in Bewegung. Und ich danke dir für die Chorsängerinnen und Chorsänger, dass sie uns helfen, mit dir ins Gespräch zu kommen, durch die Lieder, die sie jetzt mit uns und für uns singen. Und ich bitte dich, dass du uns innerlich offen machst für dein Reden, dass du unsere Beine in Bewegung setzt, zu dir hin und unser Herz. Und dass du auch erfahrbar wirst als lebendiger Gott an der Klagemauer, in der Seelsorge, in der Gemeinschaft mit anderen. Und gib denen einen Ruck, die heute wirklich diese Bewegung brauchen, und lad sie ein in deinem Namen. Herr Jesus Christus, du hast es uns vorgemacht und wir danken dir für dein Beispiel. Und der Friede Gottes sei in dieser Zeit, die wir jetzt noch miteinander haben und mit Gott, gegenwärtig. Amen.